Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Schwangerschaftskongress, also zum Kongress für bewusste und selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den ich mich ganz doll freue. Das ist nämlich die liebe Birgit, die über Hausgeburt redet. Und ich habe festgestellt, dass wir einen ganz ähnlichen Ansatz haben, dass wir ganz ähnlich das Verständnis von unserem Beruf haben. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Interview. Hallo, liebe Birgit.
Hallo, du Liebe. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und ich freue mich auch sehr.
Sehr schön. Erzähl doch erstmal vielleicht, wie du zum Beruf der Hebamme gekommen bist und vielleicht auch, wie du dann dazu gekommen bist, Hausgeburtshebamme zu werden.
Also zum Beruf der Hebamme bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich war ganz lange mit meinen eigenen Kindern zu Hause und habe dann so angefangen, mir zu überlegen, dass ich gerne am Ende meines Lebens sagen würde, dass das, was ich getan habe, wirklich Sinn gemacht hat und der Menschheit einen guten Dienst erwiesen hat. Und habe dann überlegt, was könnte das jetzt sein, nachdem die Kinder groß sind, was könnte ich da machen? Und es war mir so von meinen Neigungen her klar und von meinen Fähigkeiten, das muss irgendwas sein, ja, was der Menschheit dient und was im sozialen Bereich ist. Ja, und dann über Gespräche mit Freundinnen, so bin ich dahin gekommen, dass Hebamme ja das sein könnte. Und ich habe eine Bewerbung geschrieben und bin sofort angenommen worden. Also ich glaube, heute, das sollte einfach so sein. Das wusste ich aber damals nicht.
Wie alt warst du? Wie alt warst du?
Da war ich 32.
Mhm. Also ich war die Älteste wahrscheinlich.
Nee, ich war nicht die Älteste. Also wir waren teilweise gleich alt und auch 5 Mütter in diesem Kurs. Mhm. Ja, und ich habe halt während der Ausbildung ganz schnell gemerkt, dass es eine Art ist, mit Menschen umzugehen. Also es sind ja nicht nur die Frauen, ne? Es sind ja dann bei den Geburten auch die Männer oder auch im Wochenbett. So möchte ich nicht arbeiten und so möchte ich nicht mit Menschen umgehen. Mhm. Das kann ich einfach nicht. Und dann natürlich noch in der Klinik dieses Hierarchische. Also dass dann eben die Hebamme, ich mache das jetzt mal als Beispiel, 6 Stunden eine Frau betreut und den absoluten Durchblick hat, was los ist. Und dann kommt ein Arzt rein, der die Frau gar nicht kennt, also der sich nur auf das berufen kann, was die Hebamme ihm erzählt. Und dann unter Umständen, ich meine, das gibt nie was Absolutes, das ist um Gottes Willen nicht immer so, aber es passiert, der trifft dann eine Entscheidung, die vollkommen widersinnig ist und im totalen Widerspruch zu dem steht, was die Hebamme jetzt bei der Frau erarbeitet hat und wo man die Frau halt gesund hinführen könnte. Und also das würde für mich nicht gehen, so zu arbeiten. Und ja, dann habe ich im Externat, was wir ja dann machen müssen, also war ich 3 Wochen bei einer Hebamme, die Hausgeburten begleitet hat. Und da war klar, das ist mein Weg. Und dann habe ich mir nach der Ausbildung eine Hebamme gesucht, die mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat. Allerdings habe ich dann nach kurzer Zeit gemerkt, dass wir auch eine unterschiedliche Herangehensweise haben und habe dann also seitdem mein eigenes Ding gemacht. Also jetzt schon, ja, 22 Jahre.
Wow, sind deine Kinder zu Hause geboren?
Nee, das war damals gar nicht möglich. Leider gar nicht. Ich glaube aber auch ein Stück weit in der Hausgeburtshilfe, dass ich auch mit jeder Geburt, die ich begleite, meine eigenen Geburtserfahrungen heile, die auch nicht unbedingt sehr schön waren, ne? Weil alles sehr diktatorisch da ablief und ja, halt nach Schema F und der Dammschnitt eben ganz normal war. Und ja, also ich habe mich mit vielen Sachen durchsetzen können, die damals nicht so üblich waren, eben das lange Stillen und auch nachts das Kind zu verlangen, was es ja damals noch gar nicht gab. Mhm. Ist ja heute unvorstellbar für die Frauen, dass du das Kind dafür nachts abgibst, ja. Aber das war halt so Usus. Und ja, also manchmal denke ich so, ja, so wie ich mit den Frauen umgehe, das hätte ich mir auch sehr gewünscht. Also, dass ich einfach überhaupt mal berührt werde oder eine Massage bekomme oder eine freundliche Ansprache. Das gab es eben alles nicht.
Mhm. Ja. Du nennst dich Seelenhebamme. Was verstehst du darunter?
Ich verstehe darunter, dass ich natürlich eine Hebamme im herkömmlichen Sinne bin, aber dass ich auch wirklich sehe, dass ich eine Seele auf die Erde begleite damit. das als erstes. Mhm. Und dass ich das auch sehe, dass da nicht nur dieses Kind körperlich geboren wird, sondern dass da noch andere Sachen energetisch dabei sind. Und darauf eben auch einzugehen und dass ich natürlich, also wir sind ja alle beseelt, ja, beseelte Wesen, dass ich immer so auch in Kontakt mit der Seele gehe, wenn ich mit Menschen arbeite oder Menschen begleite. Also zu sehen, was ist jetzt hier die Aufgabe, die diese Seele mitgebracht hat oder wo sind Verstrickungen, die die Seele lösen möchte. Und da halt den Menschen in meiner beratenden Tätigkeit oder therapeutischen Tätigkeit gerne auch ja, so ein Verständnis dafür geben möchte, was ihre Seele eigentlich ihnen sagen will und wie sie mit ihnen kommuniziert über den Körper. Aber wir verstehen ja oft die Sprache unserer eigenen Seele schon nicht. Ne? Mhm. Also zu wissen, was da los ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein körperliches Symptom hast, wir nehmen jetzt mal eine Blasenentzündung, dann ist ja die Ursache, natürlich kann das sein, du hast dich erkältet. Ja, kann man jetzt mal so nehmen und kriegst jetzt eine Blasenentzündung und trotzdem kannst du dich erkälten und keine Blasenentzündung haben. Also das ist ja noch einen anderen Aspekt.
Spielt immer zusammen, ja.
Genau, warum jetzt genau dein Körper so reagiert. Und wenn du das natürlich zum Beispiel öfter hast, also vielleicht sogar chronisch, kann man ja sagen, okay, was macht denn die Blase aus? Was hat das Organ für eine Bedeutung? Ne? Also es ist ein Organ, was Wasser führt, also hat es mit Emotionen zu tun. Mhm. Die Blase hat ganz viel damit zu tun, sich seinen Raum zu nehmen. Also ne, das Markieren zum Beispiel mit Urin, sowas. Also ja, ganz viele solche Dinge dann zu beleuchten. Ja, was ist da bei der Frau vielleicht nicht im Lot oder bei dem Mann, wie auch immer, wer da zu mir kommt. Und ja, deshalb halt Seelenhebamme, weil das für mich eine Begleitung der Seele einfach auf ihrem Weg auch ist.
Ich glaube auch, dass die Schwangerschaft dazu ziemlich so eine, ist so eine Chance, dass man das wieder mehr wahrnimmt. Ne? Wenn man so im Alltag immer funktioniert hat und so, und wenn man schwanger ist, sich so auf sich zu besinnen und das wieder zu hören, dass es da noch eine Stimme der Seele gibt, das ist auch eine große Chance. Ja.
Ja, und damit eben auch in Kontakt mit dem Kind zu kommen. Ne? Ja. Also, weil die meisten Frauen, was ich so beobachte, sind nicht wirklich im Kontakt mit ihrem Kind. Also das ist so immer ziemlich meine erste Frage. Ne? Wie bist du in Kontakt mit deinem Baby? Und dann großer, erstaunter Blick, ja, wie soll ich mit meinem Baby in Kontakt sein? Mhm. Naja, wir sind ja jetzt auch in einem Kontakt. Mhm. Ja, also was habe ich denn für eine Vorstellung überhaupt, was das bedeutet, mit meinem Baby in Kontakt zu sein? Also wie wünsche ich mir diese Verbindung? Da werden die meisten Frauen sich erstmal klar darüber, dass sie das gar nicht so wahrnehmen, dass das Baby wirklich da ist. Also klar, wenn sie das dann körperlich spüren, wird das realer. Mhm. Aber das ist ja vorher auch schon da, ne? Obwohl es nicht wirklich spürbar ist.
Ja.
Und das ist auch zum Beispiel eine Frage, die ich unter der Geburt als erstes immer stelle. Bist du in guter Verbindung mit deinem Baby? Geh bewusst nochmal in diesen Kontakt, weil du trittst diese Reise, jetzt sind wir beim Thema Geburt, ja nicht alleine an. Das ist ja eine Symbiose. Ihr habt ja diese Reise gemeinsam gebucht.
Yeah.
Und einer ist von dem anderen abhängig. Ja, yeah. Wenn das Kind sich jetzt, ich sag mal, hinsetzt mit einer Nabelschnurumschlingung, kannst du ja vorbereitet sein, wie du willst. Du bist ja davon abhängig, dass das Kind sich auch auf den Weg macht.
Ja. Das ist im Krankenhaus, kommt es oft zu kurz, ne? Dass es eher um die Frau geht, und geht und gar nicht so. Das gehören zwei dazu. Das Baby kriegt alles mit. Das ist eben auch schon da und nicht erst, wenn es auf der Welt ist. Ne?
Ja, und im Krankenhaus ist halt, also, oder sagen wir mal andersrum, der Vorteil der Hausgeburt ist ja, dass ich die Frau in der Regel lange vorher begleite und lange kenne, ihre Geschichte kenne, ihren Emotionalzustand kenne und damit halt auch weiß, wie kann ich auf diese Frau eingehen. Das ist ja im Grunde für eine Klinikhebamme viel zu viel verlangt. Ja. Wie willst du das machen, ja? Ich meine, klar, wir haben, glaube ich, als Hebammen alle eine ziemlich gute Menschenkenntnis, eine gute Wahrnehmung von den Dingen und trotzdem können dir, wenn du zum Beispiel mehrere Frauen gleichzeitig begleiten musst oder betreuen musst, Dinge entgehen, die du halt aufgrund dieses Druckes, der da von außen ist, nicht mehr wahrnehmen kannst. Ja. Und das hast du halt in der Hausgeburtsbegleitung ja nicht, weil du bist ja 1:1 mit der Frau und kannst dann halt, wenn du die schon länger kennst, ja wirklich darauf eingehen, was sich da schon in der Zeit gezeigt hat.
Ja, genau. Mir ist nämlich auch wichtig, mit diesem Interview jetzt diese Hausgeburt aus der Ecke zu holen, sozusagen. Mhm. Weil das ist für die meisten ist das ja gar kein Thema. Ja, man geht ja ins Krankenhaus zur Geburt, aber dass die Hausgeburt eine wirkliche Option ist, das würde ich jetzt gerne auch noch mal ein bisschen deutlicher machen, dass das nicht nur so ist für so ein paar Freaks, die das eben, die ein bisschen verrückt sind, sondern dass das wirklich eine richtige, es ist einfach eine ganz andere Art heranzugehen an die Geburt und eine ganz sehr sinnvolle Art, sage ich mal.
Ja.
Ja.
Ja, also um mich für eine Hausgeburt zu entscheiden, muss mir ganz klar sein, ich bin in der Verantwortung für mich selbst. Mhm. Also natürlich hat die begleitende Hebamme eine gewisse Verantwortung, das ist ja ganz klar, aber ich gehe erstmal in meine Eigenverantwortung. Das heißt, ich verbinde mich mit meiner Intuition, ich höre auf meinen Körper, ich lerne vorher in mich zu gehen, in Kontakt mit dem Baby zu sein und aus diesem Potenzial, was sich daraus entwickelt, zu wissen, ich kann diese Geburt sowieso, weil ich eine Frau bin und es einfach kann gebären, ich kann das alleine bestreiten, ohne dass ich medizinische Hilfe brauche. In der Regel. Mhm. Ich sage ja immer, es gibt nie was Absolutes, aber wenn es eben Komplikationen gibt, ja, wir nehmen jetzt mal Beckenendlagen oder sowas, ja, dann ist es hat immer emotionalen Hintergrund. Und das ist was, was ich nicht lösen kann, wenn ich eine Frau zur Geburt sehe. Die kommt erstmal nur zu einer Anmeldung. Das geht nicht. Ich muss einen engeren Draht zu der Frau, einen engeren Kontakt und die Frau öfter sehen. Ja, also wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, ne? Und um dann herauszufinden, was bewegt denn jetzt das Kind dazu zu sitzen. So, jetzt sind wir aber bei diesem Problem, bin ich weggekommen von. Ja, Hausgeburt eigentlich so, ne? Ich bin in meiner Eigenverantwortung. Das heißt, ich bin mir ganz im Klaren darüber, ich als Frau, die dazu in der Lage ist, gebäre dieses Kind mit Unterstützung von außen, aber ich mache das allein. Also ich bin wie die Bergführerin, die der Frau sagt, weißt du was, ich würde dir diese Schuhe empfehlen, würde dir den Rucksack empfehlen, ich würde dir das und das empfehlen, da einzupacken. Vielleicht solltest du eine Regenjacke mitnehmen und so weiter. Mhm. Und ich gebe dir noch das Seil in die Hand. Aber laufen musst du selbst. Mhm. Ja, und dieses Bewusstsein hat die Frau, die eine Hausgeburt macht.
Ja, und das Schöne ist eben, dass ihr euch schon gut kennt. Das ist ja der Knackpunkt. Wenn eine Frau ins Krankenhaus kommt, dann ist sie meistens, sieht sie die Hebamme zum ersten Mal und dann kann sie sich nicht so sehr darauf einstellen. Natürlich sind das sehr empathische. Ja. Die Hebammen sind fast immer sehr empathische Frauen, wie du schon sagst. Aber es ist ein Riesenunterschied, wenn man einfach diese ganze Begleitung schon in der Schwangerschaft hat. Und wie machst du das dann? Wie lernt ihr euch kennen oder wie machst du das in der Vorbereitung?
Also meistens kommen die Frauen über irgendjemanden, der mich kennt, auf mich zu. Also manchmal völlig kurios, aus welchen Ecken Deutschlands das auch dann manchmal kommt, wo ich denke, das gibt's doch jetzt gar nicht. Natürlich jetzt über Kongresse, wo ich schon mal gesprochen habe, so und aber das meiste ist einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, das muss man so sagen. Ne? Und ja, dann lerne ich die Frauen halt ganz bald kennen, weil ich sage auch der Frau immer, das muss hundertprozentig für dich stimmen. Also bei einer Hausgeburt muss die Chemie stimmen, weil die Frau muss sich auf mich verlassen können, aber ich mich auch auf die Frau.
Ja.
Also wenn ich da merke, irgendwas ist da gerade ganz komisch, dann geht das für mich auch nicht. Aber, also ich muss sagen, ich habe das sehr selten, dass ich bei Frauen das Gefühl habe, das passt nicht. Aber das kommt ab und zu mal vor und das ist dann auch immer so ausgegangen, dass die Frau selber gemerkt hat, dass das für sie nicht passt mit einer Hausgeburt.
Ja, das ist dann so, das klärt sich irgendwie. Ne?
Also ja, die Motivation für eine Hausgeburt ist ja auch so unterschiedlich bei den Frauen. Es gibt ja Frauen, die einfach kommen, weil sie gehört haben, dass die Nachbarin eine Hausgeburt hat und das fanden sie so toll. Mhm. Es gibt Frauen, die sagen, das wusste ich schon immer in meinem Leben. Oder meine Mutter hat mich auch zu Hause geboren. Oder eine traumatische Erfahrung in der Klinik. Mhm. Eine vorherige, ja. Also diese Motivation, eine Hausgeburt zu machen, ist komplett verschieden.
Mhm. Ja.
Beste wäre natürlich zu sagen, ich weiß, dass ich gebären kann und dass ich da, wenn ich mich gut vorbereite, wenn ich auch emotional gut vorbereitet bin, also auf allen Ebenen meines Seins, also mental, emotional, körperlich, dann kann nichts passieren. Ja.
Eigentlich schon, aber das ist heutzutage eben nicht mehr selbstverständlich, weil die meisten sich viele Sorgen machen, viele Sorgen gemacht bekommen von den Ärzten. Mhm. Ne? Ihr macht dann also ein Vorgespräch zuerst, wo du mit beiden Eltern, ne? Beiden werdenden Eltern.
Meistens erst mit der Frau tatsächlich. Mhm. Also manchmal ist das so, dass der Mann auch gern dabei sein würde, aber in der Regel ist das erstmal mit der Frau. Und dann erzählen die Frauen mir natürlich schon so ein bisschen was aus ihrem Leben, je nachdem, wie die zu mir kommen. Oder ich frage ein paar Sachen ab. Also ob es zum Beispiel schon mal Geburten gab, ob es Fehlgeburten gab, mhm. Abtreibungen, so Geschichten. Das interessiert mich immer sehr, weil das energetisch eine große Rolle spielt, wenn das nicht verarbeitet worden ist. Ja, weil wir uns ja vorstellen müssen, dass das Baby, das neue Baby, kommt ja an diesen Ort, wo unter Umständen ein Baby gestorben ist oder abgetrieben worden ist. Ja, und das hat jetzt nichts mit irgendeiner Wertung zu tun, um Gottes Willen, sondern das ist so, dass dieser Ort nochmal wirklich bereinigt werden muss. Mhm. Also damit das Kind wirklich in der guten Energie ist. Das ist wie wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist hier in dem Raum und auf der Couch ist der Opa gestorben. Und seit der Opa gestorben ist, hast du hier nicht mehr gelüftet, mhm. nicht mehr sauber gemacht, nichts erneuert. So muss man sich das vorstellen, ja. Und jetzt würde jemand Neues in den Raum kommen wollen, das sagen wir, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Mhm. Ja, ich glaube, das leuchtet jedem ein. Ne? Und so ist es energetisch in der Gebärmutter genauso. Und natürlich, zum Beispiel bei einer Fehlgeburt oder Abtreibung, erfährst du in der Regel ein Trauma. Also es gibt kaum Frauen, die ihre Fehlgeburt zu Hause beenden. Ja. Das werden jetzt Gott sei Dank mal ein bisschen mehr, aber die meisten gehen halt nach wie vor zu einer Ausschabung, was ja auch nicht nötig ist.
Ja.
Ja, weil der Körper macht das, wenn emotional alles geklärt ist. Wenn diese ganzen Sachen, die Aufgaben, die die Seelen miteinander hatten, geklärt sind, wenn das aufgedröselt ist, dann kann die Frau das loslassen. Mhm. Und das dauert bei manchen Frauen einfach ein paar Wochen. Klar, ich weiß, es gibt auch Fehlgeburten, die funktionieren, ohne dass man dann eine energetische Arbeit dabei macht oder sowas guckt. Aber ich glaube, für die nachfolgenden Schwangerschaften oder so ist meine Erfahrung, ist es eben besser, sich das genauer zu betrachten und nicht einfach so abzutun.
Ja. Was machst du dann, wenn zum Beispiel eine Fehlgeburt war, wo die Frau auch noch dran hängt, sozusagen, was ihr noch zu schaffen macht?
Ich mache mit den Frauen da verschiedene Sachen. Immer in meiner Art von Traumaarbeit ist es immer erstmal das Aufspüren dieser verlorenen Seele und dieser Seele dann zu begegnen, in einen Kontakt mit dieser Seele zu gehen, die zu fragen, warum bist du hierher gekommen? Warum bist du wieder gegangen? Also ne, was gibt es zwischen uns hier zu regeln? Was habe ich zu erfahren? Und dann diese Seelen Namen zu geben, die zu verabschieden und ja, ihr ihren Platz zu geben und sie zu würdigen. Mhm. Und das ist wirklich verblüffend, weil ich kündige das den Frauen nicht vorher an, also so genau, was ich mache, sondern ich mache mit den Frauen zum Beispiel eine Reise und sage dann, sie sollen sich den Namen sagen lassen. Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Frau keinen Namen empfangen hat. Und dann ist für die Frau ja auch sofort klar, aha, das Kind war weiblich oder männlich. Ne? Das, so, das gibt ja nochmal ein ganz anderes Erleben dazu. Mhm. Ja, und dann, ja, ich mache innere Reisen mit denen, ich arbeite ganz viel mit Kristallen, also Edelsteinen, mache dann am Körper Steinlegungen, weil die Steine halt auch bestimmte Energien transformieren, lösen und so arbeite ich dann mit denen. Mhm. Ich arbeite kraniosakral mit dem Nervensystem, natürlich auch unter Umständen körperlich, je nachdem, was da ist, also ja, genau.
Toll. Wie ist es denn, wenn die Frau eine schlimme Geburt, also eine traumatische Geburt schon erlebt hat, also schon ein Kind hat und sagt, das war ganz furchtbar. Wie löst ihr das?
Also da würde ich immer anfangen zu schauen, also erstmal die Frau natürlich immer nach ihren Gefühlen fragen. Also was fühlst du dabei? Was fühlst du oder was hast du damals gefühlt? Was fühlst du jetzt, wenn du daran denkst? Und diese Gefühle, die die Frau dann benennt, also oder zu schauen, kennt sie diese Gefühle aus ihrem Leben? War das das erste Mal, dass sie so gefühlt hat? Oder kennt sie das aus ihrem Leben aus verschiedenen anderen Situationen? Die meisten Frauen kennen das aus anderen Situationen. Und dann führe ich die halt dahin zu schauen, woher kennt sie das? Was hat das da mit ihr gemacht? Weil oft wiederholen sich diese Dinge. Ich sage jetzt zum Beispiel mal eine Gewalterfahrung unter der Geburt. Mhm. Ja, was ja viele Frauen so erleben. Ne? Ausgeliefert sein.
Ja.
Nicht gehört werden, nicht wahrgenommen werden. Das kennen die meisten Frauen aus ihrem Leben, irgendwo aus der Kindheit oder aus späteren Partnerschaften. Und die Situation taucht wieder auf, damit es geheilt werden kann. Mhm. Ja, also unsere Seele schickt ja so lange eine Information, bis wir das endlich begriffen haben, oh, ey, das gibt's doch nicht, es wiederholt sich, ich muss da mal hingucken. Also manche Menschen werden das nie so sehen.
Ja, was sich immer ein bisschen unterscheidet, aber der Grundtenor ist der gleiche.
Genau, und dann halt zu gucken, okay, jetzt, also ist da eine innere Kindarbeit angesagt oder was anderes. Also da gucke ich dann individuell, was die Frau braucht.
Und das machst du auch, innere Kindarbeit?
Ja, es ist halt wirklich, für mich ist das so absolut unabdingbar, in die Gefühlswelt der Frau mit ihr abzutauchen. Mhm. Weil das ist unabdingbar, um eine gute Geburt zu haben, dass du emotional und gefühlsmäßig wirklich, ich sag mal, geklärt bist.
Ja, voll.
Wir werden nie in diesem Leben alles klären können und um Gottes Willen nicht alles auflösen können. Ja, das ist auch nicht mein Anspruch. Aber dass das, was für die Geburt geklärt werden muss und was eventuell einer guten, harmonischen, leichten und friedvollen Geburt im Weg steht, dass das geklärt werden kann. Und was da im Weg steht, ist ja alles im Unbewussten.
Ja.
Ja, das meiste ist ja nicht bewusst. Und deshalb führe ich die Frauen da rein, damit wir irgendwann mal in dieses Unterbewusstsein gelangen, um zu sagen, ah, da schlummert ja noch was ganz Altes, was weggebracht wurde.
Und sind die Frauen eigentlich sehr offen? Oder ist das auch, dass manche sagen, nee, das will ich nicht.
Also die zu mir kommen, sind alle total offen. Also sagen wir mal 99%. Viele kommen auch genau, weil ich so arbeite, wie ich arbeite. Also das spricht sich halt dann rum. Es wird genau die geben, die sagen, um Gottes Willen, bloß nicht.
Ja, die gehen dann einfach woanders hin, das ist ja auch richtig.
Könnte auch sein, dass das mit mir ein bisschen anstrengend ist, ne?
Weil ja, das meine ich,
Oder ja, die Frauen eher wohin führe, wo es vielleicht unangenehm ist, aber letzten Endes ist das Heilsame an der Arbeit, gell?
Ja, wow, toll.
Ja.
Das gibt es nicht viele, die so arbeiten auf jeden Fall, ne?
Nee, ich glaube so in der Kombination, ich habe halt auch wirklich unfassbar viel an Ausbildungen gemacht und habe auch unfassbar viel an mir selbst gearbeitet. Und ich glaube, dass ich so viel mit mir selbst gearbeitet habe, mit weiß ich nicht was für Themen. Ich glaube, das macht es auch so, mein Spektrum so breit.
Ja.
Ja, und dass ich dadurch auch wirklich authentisch bin und sage, du, ich habe in der Scheiße, in der du jetzt stehst, auch schon knietief gestanden. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß aber auch, dass man da rauskommen kann.
Ja, das ist wertvoll, total. Ja.
Ja, und das empfinde ich für mich so als das Erfüllende an dieser Arbeit. Ja. Ja. Also es geht ja nicht darum, hunderte Frauen im Monat zu betreuen oder hunderte Geburten zu machen. Also ich meine, das habe ich auch, ja. Aber so, ich finde, wenn ich so eine einzelne Frau so erreiche und die so ganz intensiv auf ihrem Lebensweg und auf dieser ganz wichtigen und prägenden Strecke so intensiv begleiten kann, dann erfüllt mich das auch zutiefst.
Ja, total.
Weil dann habe ich wirklich so dieses Gefühl, ich habe so einen Dienst an dieser Seele getan. Also natürlich an meiner Seele, um zu dienen, aber auch der anderen Seele so einen Dienst erwiesen. Und das, also ich finde, dass es nichts Schöneres im Leben geben kann, als das so zu machen, ja.
Ja,
und ich finde mir halt so dieses Oberflächliche, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So für mich, ja.
Ja, ja. Gibt ja immer
und dadurch Abstufen. Ist die Hausgeburt, auch durch diese ganze Vorbereitung, ist es für mich ganz klar, die Hausgeburt ist absolut sicher. Weil wir können uns da aufeinander verlassen. Und das sollte natürlich auch bei jeder anderen Hebamme mit der Frau so sein. Also das ist ja sehr klar, dass ich nicht für jede Frau gemacht bin und umgekehrt auch. Ja? Das, also das ist völlig in Ordnung. Ne?
Aber Hausgeburt sich immer top und
der sehr sicher. Ne?
Ja, genau. Und wie geht das weiter? Also ihr habt dann das Vorgespräch gehabt und dann seht ihr euch jeden Monat oder wie?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was die Frau halt an Themen mitbringt. Ne? Also wenn die Frau ja schon bewusst mich auswählt, weil sie sagt, ich bin da traumatisiert und habe dies noch und das noch und jenes noch. Also ich hatte im letzten Jahr sehr viele Frauen in Betreuung, die sexuellen Missbrauch erfahren haben. Und mit denen treffe ich mich unter Umständen dann schon mal jede Woche, ne, um das Thema zu bearbeiten, damit ich sicher gehe, dass das wirklich aufgearbeitet ist, also transformiert ist, ne, bis sie in die Geburt geht, dass diese Themen halt unter der Geburt keine Rolle spielen oder wenn das gedanklich nochmal kommt, dass es sich aber dann nicht so auswirkt, ne, dass es da eine Bremse gibt. Und also das ist wirklich ganz unterschiedlich, also von dem zeitlichen Ablauf. Also manche Frauen sehe ich nur alle 4 Wochen, manche jede Woche, manche alle 14 Tage, ganz unterschiedlich.
Mir fällt gerade ein, hast du auch Männer, die zugeben, sie sind traumatisiert, vielleicht von der vorigen Geburt auch?
Mhm. Also tatsächlich ja, das wird auch mehr in meiner Wahrnehmung. Also ich kann ja nur immer für mich da sprechen, was ich erfahre und erlebe, aber ja. Und das ist leider noch so ein bisschen eine Tabuzone, was ich sehr bedauere. Ja. Und wo ich mir auch jetzt überlegt habe, so durch die letzten Erfahrungen gerade, wo auch Männer bei mir waren, also zur Behandlung, ne, wo ich mir überlegt habe, ob ich nicht mal so einen Workshop für Männer wirklich anbiete, also wo man offen über diese Traumatisierung sprechen kann. Aber das setzt natürlich voraus, dass der Mann sich überhaupt bewusst ist, traumatisiert zu sein. Das haben die meisten Männer ja gar nicht
klar. Eben, das ist nämlich der Knackpunkt, dass die Männer das noch viel weniger an sich ranlassen. Das könnte ja ein Trauma sein, ne?
Ja.
Aber es gibt welche, die das tatsächlich auch einzeln, also nicht nur als Paar.
Ja, also ich mache zum Beispiel immer mit allen Paaren, die ich begleite, ein Willkommensritual für die Seele. Und unter anderem ist der Inhalt, dass ich die Menschen, das mache ich natürlich nicht nur in dem Ritual, sondern generell auch, aber nochmal mit ihren Ängsten konfrontiere. Und da kommen oft bei den Männern Sachen raus, die die ganz schön versteckt halten sonst.
Mhm.
Ja. Also wo die dann merken, wow, also da damit ist mir damals nicht gut gegangen oder da hatte ich ganz schön Angst um meine Frau und ich habe auch Angst, dass sich das wiederholt oder dieses, ne, der Mann ist ja dann auch ausgeliefert in der gewissen Form, ne, gerade in der bei einer Klinikgeburt und das, was ich den Männern immer sage, ne, also es gilt für die Männer dann speziell, weil die ja nicht das körperlich erfahren, du bist halt der Gast, wenn du in die Klinik gehst. Ne? Mhm. Also genauso deine Frau. Wenn ich zu euch komme, bei einer Hausgeburt, bin ich der Gast.
Ja,
ihr seid die Gastgeber und ihr bestimmt hier, wie das geht. Und ich frage euch, darf ich mir mal ein Glas aus dem Schrank nehmen? Oder, ne? Und in der Klinik bist du derjenige, der fragt, wo gibt es denn hier was zu tun? So. Und ja, damit bist du in einer völlig anderen Position.
Und das ist eigentlich auch das Grundlegende, was eine Hausgeburt so sinnvoll macht, weil die vielen Komplikationen, vor denen die Frauen Angst haben oder das Paar Angst hat, entsteht eigentlich erst durch die Kliniksituation, weil sie dort fremd sind, weil sie sich nicht, weil sie sich im schlimmsten Fall ausgeliefert fühlen. Und das ist eben zu Hause nicht. Und das ist so ein riesengroßer Vorteil. Ne?
Ich glaube, ich mache mal Licht.
Stimmt, so dunkler.
Ich habe gerade gedacht, ich sitze hier so im Dunkeln.
So ist schön.
Ja.
Wie ist denn, wenn es dann zur Geburt geht? Wann wirst du gerufen und wie macht ihr das?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die rufen mich an. Und das sage ich den Frauen noch immer vorher, wenn du das Gefühl hast, dann tu das. Die einfach wissen müssen, ich höre mein Handy. Also sie hört es wirklich nachts um 3. Und die dann kurz sagen, ich glaube, es geht, Leute, braucht dich gar nicht. Ne?
Mhm.
So, aber das tun nur wenige. Aber die meisten rufen halt an, je nachdem, ob sie schon Kinder geboren haben oder nicht, wenn sie mich wirklich brauchen. Also wenn sie das Gefühl haben, entweder sie haben eine Frage oder eine Unsicherheit oder sie sagen, oh, jetzt musst du kommen. Also ich werde meistens bei den Geburten relativ spät gerufen, interessanterweise. Also wo die Frau schon einen ganzen Teil der Arbeit allein gemacht hat und wo es dann ab einem gewissen Zeitpunkt, entweder möchte die Frau auch zum Beispiel wissen, ist wirklich was am Muttermund passiert, ne? Oder ist wirklich die Fruchtblase geplatzt?
Mhm.
Also ja, geht es denn hier überhaupt voran? Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, dass die Frauen wissen wollen, geht es voran?
Ja, aber auch weil du sie eben gut vorbereitet hast, weil ihr ja in Kontakt seid und du gesagt hast, ja, am Anfang mach's vielleicht so und mach's so und dann brauchst du mich noch gar nicht unbedingt. Ja.
Ja, wo ich vorhin sagte, ne, mit diesem, ich führe die Frau bis an das Seil, aber gehen muss sie selbst. Ja. Klar, das ist völlig in Ordnung, wenn die Frau beruhigt ist, wenn da jemand daneben sitzt, dann sitze ich daneben. Das ist nicht die Frage, ne?
Mhm.
Aber also das ist ja auch. Nicht, das ist ja auch keine Form von Abwertung oder auch, dass die Frau sich nicht abwertet, wenn sie sagt, ich habe dich zu früh angerufen. Mhm. Dann sage ich, flipp gleich aus. Das gibt es nicht, diesen zu früh anrufen. Du hast mich gebraucht und dann ist das gut. Und hör auf, das zu bewerten und dich runterzumachen oder zu sagen, ja, aber andere hätten länger gewartet oder so. Nein, das ist vollkommen egal.
Mhm.
Ja, so hast wie du das brauchst, ist es richtig.
Ja, das ist wichtig, genau, dass sie sich wirklich gehört fühlt und wirklich gesehen fühlt. Machst du eigentlich auch Geburtsvorbereitungskurs?
Ja, in Kurse mache ich nicht, ich mache das individuell mit
Einzelnen. Ja, also was mir auch noch einfällt, dass die Männer ja auch zu Hause eine viel selbstbestimmtere Rolle haben. Also dass das auch für den Mann, einfach für den Mann alleine, ein ganz großer Vorteil ist. Er ist da der Hausherr und er ist nicht nur so ein kleines Beiwerk, was da dumm rumsitzen muss oder so. Ne? Das ist total schön.
Ja, und ich meine, der Mann kann ja auch sein Baby auffangen.
Ja.
Zum Beispiel, ne? Also das habe ich ganz oft bei Geburt, ne? Dass ich dem Mann dann sage, so, du könntest jetzt auch mal hierher kommen, wenn du wolltest. Oder ne? Oder die Frau natürlich auch als erstes fragt, wie wäre das für dich, wenn dein Mann das Baby oder dein Freund auffängt? Und wie ist das für dich und wie ist das für den Mann? Und die meisten Männer sind erstmal so ein bisschen skeptisch und dann, danach finden die das so toll. Und ich glaube auch, dass das nochmal in der Bindung für den Vater was macht.
Ja, total. Wenn da nicht noch lauter Leute drumherum sind und jemand reinkommt und wieder raus und so. Ist ja nicht in jeder Klinik so, aber es ist eben häufig
Also ich will auch, um Gottes Willen, ist es nicht mein Ansinnen, Klinik zu verteufeln. Mein Ansinnen ist, der Frau zu vermitteln, wir sind Frauen und damit haben wir die Kraft zu gebären und die Fähigkeit. Und wir haben eine gute Intuition, wir haben eine weibliche innere Weisheit in uns und das kannst du alles anzapfen. Und auch das Bewusstsein über diese Kraft, mit der du in Kontakt kommst oder die du spürst, die du vorher noch nie gespürt hast, wie bei einer Geburt, das glaube ich, kannst du in der Klinik fast nicht im vollen Maße erfahren.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist zu Hause wirklich viel besser erfahrbar.
Ja. Und es ist eben auch wichtig zu sagen, für den einen passt das wirklich und für den anderen das. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, nee, ich möchte einfach Schmerzmittel. Und dann ist es auch in Ordnung. Ja, jeder hat einfach andere Vorstellungen und andere, und für den einen passt das und für den anderen das.
Genau.
Es ist nur wichtig, dass man sich das nicht von vornherein ausschließt. Das ist mir wichtig zu sagen.
Ganz wichtig.
Hausgeburt komisch, sondern dass man wirklich sagt, Mensch, es ist wirklich eine Option, ja.
Genau, ja. Und es ist eine gute Option. Ne?
Ja.
Und das heißt nicht, dass es für jede Frau die Option ist. Jede Frau hat ihre Geschichte und ihre Prägung. Ja. Und das sind nicht die besseren Frauen, die Hausgeburten machen, die schlechteren, die in die Klinik gehen oder so. Ja. Ich bin einfach für die da, die sich für diesen Weg entscheiden. Ja. Aber es gibt fantastische Klinikhebammen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und auch, weißt du, ich höre oft die Frauen, ich habe das nicht ohne PDA geschafft beim ersten Kind und so. Ja, hör auf, dich dafür zu verurteilen. Ja. Weil es eine Geschichte gegeben, die dazu geführt hat. Und das hat immer einen guten Grund.
Genau, es war nichts grundlos, das sage ich auch immer. Das hat irgendeinen Sinn.
Ja.
Was macht denn für dich eine gute Hebamme aus, wenn man jetzt sagt, während der Geburt oder insgesamt? Was ist eine gute Hebamme?
Eine gute Hebamme ist für mich die weniger statt mehr macht, also die sehr wach mit allen Sinnen dabei ist und natürlich einfühlsam, empathisch, das ist ja keine Frage, die wenig Worte macht unter der Geburt. Und die halt, jetzt mit diesem Erfahrungsschatz, die eine gute Wahrnehmung hat, zu wissen, wann braucht die Frau was. Wann ist es gut, die Hand zum Beispiel aufs Kreuzbein zu legen, sowas. Also eine Hebamme, die sich halt auch auf ihre Intuition verlässt, ist für mich eine gute Hebamme. Natürlich, die auch immer im Verstand wach ist, das ist keine Frage. Die, das sag ich ja am Anfang, ne, die mit allen Sinnen dabei ist.
Wann greifst du ein oder was ist für dich ein Kriterium, wo du sagst, so jetzt muss ich aber mal was tun, also in verschiedenen Situationen?
Ja, ich würde gerne nochmal zurück zu der guten Hebamme einmal. Mir fällt da noch was ein. Ich finde das auch sehr wichtig, dass die Hebamme, die Hausgeburten begleitet, selbst in ihrer Kraft ist. Also, dass sie sich selbst mit ihren eigenen Geburten, falls sie welche hatte, nochmal auseinandergesetzt hat. Falls da irgendwas war. Und dass die Hebamme wirklich auch im Vertrauen auf die Kraft der Frau ist, weil ich kenne auch Hausgeburtshebammen, die das nicht haben und die sehr ängstlich bei Hausgeburten sind und schnell Hausgeburten verlegen, weil sie da mit ihren eigenen Themen in Kontakt kommen.
Ja,
also für mich ist es wichtig und also ich kann da ja nur für mich sprechen, ich kann ja nicht von Hebammen verlangen, das zu tun, aber ich würde mir das sehr wünschen, dass sich diese Frauen auch mit ihren eigenen Themen auseinandersetzen.
Ja.
Weil das, was mir da im Außen bei einer Geburt begegnet, was mir Angst macht, hat ja immer was mit mir zu tun.
Ja.
Ja, und ja. Wenn ich Themen in mir nicht geklärt habe, dann kann ich das teilweise nicht gut begleiten. Also das macht für mich auch eine gute Hebamme aus, die sich mit sich selbst beschäftigt und mit ihren eigenen Themen und da gut in der Reflexion ist.
Ja, sonst wird sie selber getriggert von bestimmten
Sachen. Genau, genau.
Ja. Das stimmt.
Und Geburten abbrechen war jetzt deine nächste Frage.
Nein, ich meine nicht abbrechen. Nein, ich meine jetzt, wann denkst du, dass du eingreifen musst im Sinne von...
Ach so, eingreifen. Ach, das
ja,
dann.
Ja.
Nein, okay,
nein,
sorry.
Oder vielleicht ein Beispiel, wenn die Geburt nicht losgeht, wenn meinetwegen ein Blasensprung ist und es geht nicht los. Wann sagst du so, jetzt sollten wir mal was tun oder so?
Da gucke ich von Anfang an. Da warte ich gar nicht ab, sondern da gucke ich von Anfang an. Blase ist jetzt, sagen wir mal, gesprungen, sag ich mal, locker abwarten, mach alles, was dir gut tut. Ja? Hast du noch irgendwas im Kopf, wo du denkst, das muss erledigt werden? Hast du das Gefühl, du kannst gut loslassen, starten oder gibt es noch irgendwas? Mhm. Wenn das alles sozusagen abgeklärt ist und frei, der Weg da frei ist und es geht dann nicht los, dann würde ich natürlich mit der Frau nochmal gucken, okay, wir gehen nochmal in Kontakt mit dem Baby. Hat das Baby noch irgendwas zu sagen, was noch geklärt werden muss, bevor das daraus schlüpft? Oder ist mit dem Partner noch irgendwas zu klären?
Ne, das ist eigentlich immer, dass noch irgendwas zu klären ist, wenn es nicht losgeht.
Ja.
Ne? Das ist wirklich,
Und also das, ich würde das ja, ist ja für mich nicht eingreifen, sondern das ist halt dieses Begleiten, dieses Unterstützen, ja, so.
Ja.
Also deshalb habe ich jetzt auch so über die Frage sinniert mit dem Eingreifen. Also ich hatte zum Beispiel neulich eine Geburt, wo die Frau anfing, in der Austreibungsphase wirklich wie ein Stier zu pressen. Und ich sah dieses Gewebe und dachte, um Gottes Willen.
Ja.
Und sie hörte mich gar nicht mehr. Da habe ich zum Beispiel mal ganz laut den Namen von der Frau gerufen.
Mhm.
Das war für mich schon so ein Eingreifen. Ne?
Das meine ich. Ja, ich meine das auch.
Genau.
Ja, dass man
und die Frau hat am Ende, der Mann hat gesagt, du hast sie erreicht. Das war ja möglich, sie zu erreichen. Da habe ich gesagt, na, ich war ja jetzt auch laut genug. Ne?
Ja.
So Momente, wo ich spüre, das muss jetzt sein. Ne?
Ja.
Du musst einmal hier laut was sagen und dann sagen, und jetzt mach mal langsam. Mach mal mit Gefühl und leg mal die Hand an den Namen, dass du spürst, welche Kraft da dahinter ist, wenn du jetzt so drückst.
Mhm.
Ja, also dass die Frauen Bewusstsein dafür kriegen, oh mein Gott, ja, das schießt hier wie Insektkorken raus, wenn ich so weitermache. Ne?
Ja.
Und dann kann ja nicht still bleiben.
Ja, oder wenn zum Beispiel, wenn Geburtsstillstand ist eben und man irgendwie sagt, so jetzt sollte mal was passieren oder solche Sachen, meine ich eher.
Ja, genau, genau. Ja, das ist bei mir dann immer das Hinterfragen. Es ist im Grunde immer dasselbe. Ne?
Mhm.
Also ich setze dann manchmal Homöopathie ein, manchmal Wachblüten so, aber das ist alles eher so ein bisschen nebensächlicher. Also die Hauptsache ist wirklich immer so dieses in den Kontakt mit der Frau, in das emotionale Erleben der Frau, was sie da gerade hat, ja. Und versuchen, das hochzubringen, was da im Unterbewusstsein schlummert, was aber jetzt wichtig ist zu erfahren und zu wissen, damit es weitergehen kann.
Ja.
Das sind manchmal ganz abstruse Sachen. Ein Konflikt mit der Mutter, der nicht gelöst ist zum Beispiel.
Das ist auch wichtig.
Das habe ich, weiß ich nicht, wie oft ich das erlebt habe, dass die Frauen unter der Geburt sagen, ich kann nicht loslassen, weil die Vorstellung, dass meine Schwiegermutter jetzt hier im Wochenbett kommt oder meine Mutter, ist für mich so grausam.
Ja.
Das muss vorher geklärt werden.
Ja, sowas ist so wichtig.
Klingt vielleicht jetzt für manche Zuschauer oder Zuhörer ganz abstrus, aber das kann ein Grund sein, dass eine Frau komplett zurückhält.
Ja, oder auch wenn die Mutter gesagt hat, Geburt ist was ganz Furchtbares, wenn die dem Kind das so mitgegeben hat, ne? Das ist auch was ganz arg bremst und was ganz tief im Unterbewusstsein hängt und was vielen gar nicht bewusst ist. Ne?
Das ist auch was ich zum Beispiel mache in der Arbeit mit den Frauen, dass ich die immer... oder sage mal, das ist deine Hausaufgabe, mit deiner Mutter in Kontakt zu gehen,
das mache ich auch,
ist, und zu fragen, wie hat deine Mutter die Geburt erlebt?
Genau.
Was würde deine Mutter dir jetzt sagen dazu oder was gibt sie dir mit auf den Weg? Was wünscht sich deine Mutter für dich? So, das ist ja auch ganz wichtig, dass wir Frauen dann nochmal untereinander in Kontakt gehen.
Und die meisten wissen das nicht. Wenn ich frage, bist du gestillt worden oder wie bist du auf die Welt gekommen, dann wissen die das meistens gar nicht. Und dann sage ich immer das.
Es gibt Mütter, die ihren Töchtern dann sagen, ich habe es vergessen.
Ja, verrückt.
Und ich denke, ach Gott, wie kann ich meine Geburt vergessen? Dann muss es traumatisch gewesen sein.
Ja.
Anders geht es ja gar nicht, gell?
Ja, das stimmt. Okay. Ja, das ist wichtig tatsächlich. Wie sind denn so die Geburtspositionen? Was beobachtest du? Du wirst es ja sicherlich nicht forcieren, aber wie ist es denn meistens? Wie geht es denn zur Geburt?
Die meisten Frauen knien. Mhm. Also ich würde sagen, knien gefolgt von der tiefen Hocke. Mhm. Ja.
Gibt es auch welche, die sich wirklich ins Bett legen wollen?
Nee, habe ich in 22 Jahren noch nicht ein einziges Mal erlebt.
Nee, und wir haben so durch die Medien und so immer dieses Bild, immer, also es ist so präsent, dieses Bild, die Frau liegt auf dem Rücken und in Wirklichkeit oder sozusagen in natürlicher Umgebung macht es keiner. Ne?
Nein, also wenn, und das ist ja mein Ansinnen, ne, dass die Frau intuitiv gebärt, wenn ich die Frau da begleite, ihre Intuition gut wahrzunehmen und der zu folgen, die Frauen, ich meine, das alte Wort Niederkunft beschreibt das ja schon, ne? Wir kommen nie, wir können uns irgendwann dann nicht mehr so wirklich oben halten und kommen auf den Boden, ist das, was ja auch den Vorteil hat, geerdet zu sein.
Ja,
wenn du in so einem Kreisbett in der Klinik liegst, dann hast du ja keine Begrenzung nach links und rechts. Wenn du irgendwo am Boden bist, kannst du theoretisch umkippen und dir passiert nichts.
Ja, und das Baby fällt nicht tief.
Genau, genau. Also das ist ein ganz anderes Gefühl.
Ja.
Also natürlich gibt es Frauen, die zwischendurch sagen, oh, ich muss mich mal ausruhen. Oder wo ich zum Beispiel sage, wenn das Kind nicht perfekt im Becken von der Position ist, dass ich sage, wir schaukeln das jetzt wirklich. Mhm. Ne? Leg ich mal 3 Wehen auf eine Seite, 3 Wehen auf die andere. Das sind so, aber das sind nicht die Positionen, in der das Kind dann wirklich geboren wird.
Ja, so, ja genau, das ist auch weil wichtig, dass es sich drunter rutscht. Ja.
Genau, verzögert es ja auch. Ne?
Ja.
Also meistens, wenn du ja, das kennst du ja auch, ne, wenn wir dann Geschichten hören von Geburten, die in irgendeiner Form ungut waren und ich frage dann ja, hast du da gehockt, gestanden, was auch immer? Nee, ich musste liegen. Ja.
Immer, also, immer, ja.
Manchmal, mein Gott, bevor ich eine Saugglocke ansetze oder irgendwas, warum kann ich nicht meinen Menschenverstand einsetzen und die Frau die einmal aufrechte Position bringen, wo alles der Schwerkraft folgt. Das leuchtet mir aber nicht im Geringsten ein, also wie man heute noch Frauen zu einer Geburt hinlegt.
Ja, verstehe ich auch.
Das ist fast wie überall so. Ja. Es ist egal, was vorher versprochen wird, wir haben hier eine Gebärwanne und dies und Hocke und was weiß ich, am Ende, also ich sage das mal jetzt so aus dem Bauch, sind es bestimmt 90% der Frauen, die immer noch liegen.
Ja, es ist halt einfacher für die Geburtshelfer, ne? Da sehen sie es besser und haben das könntes Licht drauf. Ja. Passiert das auch, dass ein Wehenstillstand, das ist ja sehr häufig im Krankenhaus, wo dann die Frauen noch Angst haben, ja, dann hat die Geburt aufgehört oder so. Passiert zu Hause nicht, ne?
Müsste ich echt lügen oder was erfinden? Nee.
Ja, und das ist so wichtig, diese Parallele zu sehen, dass es eigentlich dadurch kommt, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man in dieser intimen Situation sich eben irgendwie unwohl und wer weiß, wer da gerade reinkommt. Und das ist ja auch manchmal so, dass dann welche raus und reingehen, ne? Und dass das eigentlich der Grund ist für diese Sachen, ne? Dass man das
braucht. Und Geburt ist ja auch ein sexueller Akt.
Ja.
Das hat ja damit ganz viel zu tun. Und du würdest ja jetzt auch nicht, um Sex zu haben, irgendwo in ein Krankenhaus gehen, also jetzt so überspitzt, ne?
Ja, und sagen, ja, und jetzt
kontrollieren und die ganze Zeit Puls messen und gucken wir mal, es gibt nur eine Position, was anderes gibt es nicht. Und dann kommt jemand rein und geht wieder raus und dann muss der Chef noch geholt werden. Dann willst du sagen, sag mal, was ist denn hier los?
Ja.
Also das muss man sich vielleicht manchmal wirklich so überspitzt klar machen, um wirklich klar zu kriegen, was wir Frauen da mit uns machen.
Ja.
Ja, was wir uns selbst antun, weil keine Frau wird gezwungen, in ein Krankenhaus zu gehen. Ne? Wenn ich manchmal so, ich musste, du musst gar nichts. Ja, du begibst dich freiwillig in diese Situation, in eine Klinik zu gehen und dann musst du mit diesen Konsequenzen leben.
Ja, und man muss eben auch noch überlegen, Krankenhaus ist für Kranke und eine Geburt hat nichts mit Krankheit zu tun. Ne? Das ist eigentlich Jahrhunderte, Jahrtausende lang gab es keine Krankenhäuser. Ja, dann sagen halt viele sind auch viele Kinder gestorben, aber das hatte andere Gründe, ne? Nicht, ja, dass die
ganz andere, genau. Mhm.
Ja.
Ja. Ja, und es ist halt teilweise wirklich für die Frauen entwürdigend, richtig entwürdigend.
Ja, leider. Und deswegen, dann sind sie traumatisiert und dann haben sie Angst vor der nächsten Geburt und dann, das ist so traurig eigentlich, meine Geburt, ja, so was Tolles ja ist.
Das Kind weitergegeben, ne? Das hört genau. Ja nicht auf. Diese Erfahrung wird ja weitergegeben. Und das ist ja das, ne, dass diese kollektiven Trauma auch nicht aufhören.
Ja.
Dass einer mal sagt so, und hier ist mal Ende, ich stoppe das jetzt.
Ja, ja, erzähl vielleicht mal ein bisschen, wie ist das denn, wenn die Frauen das nicht merken oder nicht verarbeiten? Wie wirkt sich das aus auf das Leben oder auf das Kind, wenn sie traumatisiert bleiben oder traumatisiert
sind? Ja, ich kann mal ein Beispiel machen. Ich war jetzt gerade bei einem Kongress als Sprecherin. Ich habe danach Anrufe bekommen von einer 80-jährigen Frau unter anderem, die so geweint hat am Telefon und mir erzählt hat, sie hat vor 40 Jahren einen Kaiserschnitt gehabt. Sie hat ein ganz schlechtes Verhältnis mit dieser Tochter und hat danach noch mal einen Sohn gehabt, wo das anders lief, wo auch das Verhältnis anders ist, und hat zu mir gesagt, ob ich glaube, dass sie das noch aufarbeiten könnte.
Mhm.
Also das heißt, Frauen sind wirklich auch 40 Jahre danach noch traumatisiert.
Ja.
Wir denken ja immer auch, naja, nach einem halben Jahr oder wenn das zweite Kind kommt, ist das gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut.
Ja.
Das ist ein Trauma, was in jeder Zelle deines Körpers verankert ist und wo eine Zellerinnerung da ist. Und wenn das nicht bearbeitet und damit da rausgelöst wird, wird dich das immer beherrschen. Das kann ja auch Formen annehmen, die du gar nicht mehr mit der Geburt zusammenbringst.
Genau, vor allem.
Ja. Du kannst, was weiß ich, sagen wir mal, du hast eine Situation gehabt, wo es zu einem sogenannten Notkaiserschnitt kommt. Ja, ich sage das jetzt bewusst so in Anführungszeichen, weil das meistens diese Bezeichnung so gebraucht wird, aber das ist nicht wirklich ein Notkaiserschnitt, ja. Weil in einer Not kann die Frau unter Umständen ja noch nicht mal narkotisiert werden, wenn die Not so groß ist. Und dafür ist ja immer noch Zeit. Ne? Also dann ist die Frau ja schon in der Todesangst, wenn sie in diesen OP kommt, ohne vorbereitet zu sein. Ja? Dann kriegt sie eine Narkose, sie ist ausgeliefert, sie kriegt die Arme festgebunden. Ja? Das ist eine Gewalterfahrung, das ist eine Art von Missbrauch, der da erfahren wird. Und das kann in der Frau viele Dinge triggern aus ihrem Leben, über die sie sich nicht bewusst ist. Und deshalb kann das auch später noch immense Auswirkungen haben.
Ja,
dass die Frau sich in verschiedenen anderen Situationen zum Beispiel ausgeliefert fühlt, dass sie sich nicht mehr traut, sich selbst zu folgen, ja, oder also sich nicht mehr vertraut, ja. Das kann Beziehung Probleme geben, das kann so viele Auswirkungen haben.
Ja, und das ist eben so, dass das nach der Geburt wahrscheinlich erstmal ins Unterbewusstsein wandert, weil man ja funktionieren muss, weil das ja alles klappen muss. Manche kriegen vielleicht eine Wochenbettdepression, aber andere nicht. Und dann irgendwann kommt es wieder raus. Oder es wirkt sich einfach auf das Verhältnis zum Kind aus, dass man nicht so emotional auf das Kind eingeht und nicht so, wie es sein könnte. Ne?
Ja, oder die Bindung auch nicht hat. Ne?
Genau.
Das ist ja auch so ein Tabuthema, ne? Wo Frauen nicht darüber sprechen oder sagen, oh, ich gebe es ganz ungern zu, da gibt es nicht was zuzugeben, denn wenn dein Empfinden so ist, ist das so, Punkt. Das ist nicht gut und nicht schlecht. Erstmal, das ist einfach so, wie es ist. Ja, also ich nehme das einfach als Tatsache, wenn eine Frau mir jetzt sagt zum Beispiel, du, ich weiß nicht, ich kann das Kind hier hinlegen und ich merke, da ist nichts. Ja, dann, du bist keine schlechte Mutter. Nein, es hat einen Grund, warum du so fühlst.
Genau, und sich nicht dieses Schuldgefühl, nicht diese Schuld geben, nicht selbst die Schuld geben, meine ich, dass man sich selber vergibt, vielleicht auch aber eben das aufarbeitet, dass man überlegt,
wo kommt das her. Und sich selbst erstmal versteht, sich selbst erstmal anerkennt und zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Gefühl und ich bewerte es nicht.
Ja, aber es muss irgendwo herkommen.
Ja, das ist okay, ne? Es irritiert mich, dass ich hier keine Bindung zu dem Kind habe. Aber ich möchte gerne wissen, was ist da? Was ist dazwischen? Wie kann ich es lösen, dass ich diese Bindung aufbauen kann?
Ja. Und was auch ist, dass so viele Paare in den ersten 2 Jahren nach der Geburt auseinanderlaufen und entweder wirklich äußerlich auch auseinandergehen und sich trennen oder innerlich getrennt werden. Da ist oft liegt so ein Geburtstrauma zugrunde. Ne? Also für die Männer auch. Wenn die Männer irgendwas in sich ganz fest verschließen, weil sie denken, sie dürfen das nicht zeigen. Und dann wirkt sich das auf die Beziehung aus und womöglich auch auf den Sex, auf die Intimität, dass man nicht mehr sich wirklich nahe sein kann. Und das ist so wichtig, weil das könnte man lösen. Ja, man müsste dann nicht traurig sich scheiden lassen oder sich trennen, sondern das aufarbeiten.
Ja.
Ne? Und das machst du aber auch, ne? Dich kann man auch nach der Geburt sozusagen für solche Themen auch offen.
Ja, egal, ob jetzt nach einer spontanen Geburt oder ob nach einem Kaiserschnitt oder ob nach einer Fehlgeburt, einer stillen Geburt. Also ich begleite die Paare da immer sehr gerne. Mhm. Also genau. Es sind oft nur die Frauen, die zu mir kommen, aber im Zuge von so einer längeren Geschichte bitte ich dann auch immer diese Partner wenigstens mal mitzukommen. Mhm. Und das ist auch noch so in uns Frauen verankert, so ich war ja schwanger, mein Körper war das, ne? Ich habe das erlebt, also muss ich das aufarbeiten, aber da gehört immer noch jemand anderes dazu. Und viele Frauen erzählen ihren Partnern nichts über ihr emotionales Befinden, weil sie natürlich dann wieder denken, ja, sie müssen funktionieren, wie du eben sagtest. Ne? Ja. Wir haben ja in der Gesellschaft, es muss ja mal wieder gut sein, bist doch noch jung, kannst du noch ein Kind kriegen, ist doch alles nicht schlimm. Ne? Niemand weiß doch, wie es in der Frau wirklich aussieht. Und dann empfindet sie sich aber so als Belastung, ne? Und denkt, ja, aber bei der, was weiß ich, bei meiner Freundin Franziska war das doch auch so und bei der Annette war das auch so und denen geht es jetzt allen gut und ja, die tun vielleicht so, als geht es ihnen gut, aber ob sie innerlich wirklich so sind, wie sie nach außen wirken, das ist ja, wir können alle gut Masken aufsetzen, ne?
Ja, leider. Und Frauen nehmen eben auch ganz die Schuld, so oft suchen die Schuld immer bei sich, ne? Genau. Das ist so ein typisches Frauenthema, dass die immer sagen, es muss ja an mir liegen. Und
genau. Das ist ja auch, wenn ein Paar nicht schwanger wird, was passiert als erstes?
Ne? Zuerst die
Frau lässt sich untersuchen.
Ja.
Ja. Und es hat niemals, niemals nur mit der Frau zu tun. Niemals.
Ja.
Das gibt es nicht, weil das ist ein Paar, was schwanger wird. Also hat das mit jedem von denen was zu tun.
Ja.
Ja. Aber ja, das ist uns halt so antrainiert. Ne, dass wir es sind und wir müssen dann aufarbeiten und ja, aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung ist es für die Männer und es ist für die Männer total erleichternd und befreiend, wenn die mal irgendwo, wo jemand sie versteht und es nicht abwertet, wo die das mal rauslassen können, was sie bewegt und beschäftigt.
Wenn das Männer sind, die das machen können, ne? Die meisten reden gar nicht drüber, weil Männer untereinander das auch nicht so teilen. Und jeder immer denkt, ach, es geht nur mir so. Und die anderen sind die anderen strahlen und da geht alles gut. Ja. Nur bei mir ist es so. Und das ist so schade, weil das eben sich auf alles auswirkt. Ne? Die ganze Familie leidet darunter. Und das ist so, wäre so schön, den Paaren Mut zu machen, holt euch Hilfe. Ne? Wenn irgendwas.
Ja, unbedingt.
Wenn irgendwas komisch ist, also meistens ist es ja ein diffuses Gefühl, das man gar nicht so gut benennen kann, dass man dann wach ist und sagt, nee, wir müssen uns hier Hilfe holen, sonst wird es einfach noch schlimmer.
Und es ist auch wichtig, dass die Menschen begreifen, dass es sehr gut und gesund ist, in sich zu investieren.
Ja.
Ja, also, ne, also wenn man schwanger ist, dann denkt man ja, oh, man braucht dies, man braucht das, man braucht jenes. In Wahrheit brauchst du gar nichts weiter, außer ein paar Windeln für das Kind anziehen, ne? Weil du hast deine um das Kind zu stillen und zu nähren und Wasser hast du sowieso da und einen Waschlappen oder so zum Posaubern. Also im Grunde. Und
du brauchst kein teures Geld für Kinderwagen oder Kinderbett auszugeben.
Genau, das ist viel aber was wichtiger. Eine ganz wichtige, elementare und essentielle Investition ist die in dich selbst.
Ja. Ja, und das wirklich auch in dem Moment zu merken, jetzt, ja, das stimmt, da ist was, ich muss was dafür tun, bevor sich verfestigt oder verhärtet und so. Ja.
Und da sind die Menschen leider, oder da sind nur wenige Menschen.
Ja, und vielleicht können wir damit jetzt ein bisschen beitragen, die Leute ein bisschen aufmerksam zu machen.
Das wäre sehr schön, das wäre sehr schön.
Ja, und vielleicht auch, wenn Kolleginnen zuhören, dass die das ansprechen und dass man das mal ein bisschen in den Fokus holt, ja.
Und ja, oder auch das in der Vernetzung zu bilden. Ne? Also ich habe ja hier ein paar Kolleginnen, die mich dann manchmal auch fragen oder sagen, kannst du die Frau mal angucken oder kann die mal zu dir kommen oder so. Das finde ich zum Beispiel total schön.
Ja, wenn sowas normaler wird, ne? Wenn das nicht so...
Ja, aber so, da sind wir ja in dem allgemeinen Konkurrenzdenken ganz genauso drin wie jeder andere. Ne? Also kann ja jetzt die Frau nicht dahin schicken, dann denkt die, ich kann das nicht oder so. Ja, ich kann aber andere Sachen nicht.
Ja.
Also vielleicht kann die Kollegin irgendwas, wovon ich kann nicht akupunktieren zum Beispiel. Mhm. Ja, vielleicht kann sie das hervorragend. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Ne?
Ja.
Wenn ich weiß, jemand kann einem anderen Menschen etwas Gutes tun, dann kann ich doch dem Menschen das anbieten, in Anspruch zu nehmen.
Ja.
Weil dann, das ist für mich diese Authentizität, ja, wo ich sage, mein Ansinnen ist, dass es der Frau und dann am Ende natürlich der Familie gut geht, ja. Mhm. Dass die in ihrer Kraft sind, dass die vielleicht sogar noch mehr zueinander gefunden haben, ja. Dass die als Paar auch so in Saft und Kraft sind und nichts dazwischen steht. Und wenn ich das wirklich als Ansinnen habe, tief in mir, dann kann ich mir auch nicht so schade sein zu sagen, ich schalte dann noch jemand anderes ein.
Ja, das ist auch aber auch viel Selbstarbeit, dass man an sich selbst gearbeitet hat, dass man das eben nicht gleich sich wieder selbst in Frage stellt. Ne?
Genau.
Und ich finde es eben auch wichtig, dass die Paare, dass die jungen Familien sich das bewusst machen, dass das nicht was ganz Komisches ist, wenn man sich Hilfe holt, sondern dass das Baby nicht nur gute Sachen braucht und nicht nur gute Kleidung, meine ich, und so, sondern dass das so wichtig ist, diese seelische Aufarbeitung, wenn man jetzt wirklich da merkt. Also
das ist ja für jeden Menschen so. Ich hole mir auch Hilfe. Auch Situationen in meinem Leben, wo ich sage, das mag ich mir auch gar nicht alles allein anschauen. Also hole ich auch Hilfe dafür, ja. Also ich finde ja, das macht ja uns als soziales Wesen auch ein Stück weit aus. Ne? Ja. Wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und Talente und Gaben und das können wir uns ja zunutze machen, indem wir uns gegenseitig helfen. Ja? Also
total.
Und ich glaube, wer an diesem Punkt ist, sozusagen, ich brauche keine Hilfe von außen oder mir kann niemand helfen oder da ist wirklich was am Start.
Ja, dann muss man zum Profi, ja.
Genau.
Wo würden denn dich Leute finden, wenn sie dich jetzt kontaktieren möchten? Welche Gegend ungefähr oder wie?
Also ich wohne in der Nähe von Limburg an der Lahn. Das ist an der A3 Frankfurt Richtung Köln, Abfahrt Edstein, das kennen die meisten so, oder Abfahrt Limburg dann. Mhm. Und ich arbeite aber überall. Mhm. Also
du fährst dann hin?
Genau, ich fahre dahin. Also ja, ich habe auch schon in einiger Entfernung Geburten begleitet. Also wenn das Paar das will, dann komme ich da halt vorher schon hin. Mhm. Oder je nachdem, wie weit die Fahrt ist, fahre dann unter der Geburt los. Also sobald die Frau, die Leute, die weiter wechseln müssen, natürlich dann so sagen, so jetzt. Ne?
Ja.
Also wenn das, sagen wir mal, weiter als 2,5 Stunden ist, würde ich immer sagen, dann bin ich vorher schon da vor Ort. Mhm. Weil das sonst zu riskant ist, dass es zu spät ist, wenn ich ankomme. Gell?
Und wie machst du das mit der Wochenbettbetreuung? Dann
bleibe ich bei den Leuten meistens noch ein paar Tage, also in der Regel so 3-4 Tage und das ist einfach wirklich total schön, weil ich dann so den ganzen Tag, also ich kann zum Beispiel die Frau massieren, ich kann die Kraniosakral behandeln, ich kann das Kind behandeln, ich kann denen zeigen, wie die Babymassage geht, also das ist echt, also fast muss ich schon sagen, Luxus.
Ja, wirklich Luxus.
Das ist ein Luxus, wenn die Frau den ganzen Tag im Haus ist und ja natürlich auch sofort merkt, ah, da ist eine Unsicherheit, das fangen wir gleich mal auf. Ne? Oder den Stillstart gut begleiten. Ja, das ist ja bei den meisten Frauen am 4. Tag dann alles okay soweit. Ne? Mhm. Also ja, dass ich die dann so bis dahin begleite, das macht mir auch ganz, ganz viel Freude.
Ja, das glaube ich.
Und auch eben mit dem Mann nochmal über das ganze Erleben spreche, ja? Oder wenn die Kinder dann kommen, ich koche dann auch da was oder backe was. Ja, das ist so, also ja, da ist man ja so ein Stück weit Teil der Familie in dem Moment und das ist, also ne, ich koche der Frau dann eine gute Suppe oder dass ich sofort so oder backe, so gesunde Sachen dann, dass sie was hat, was sie dann stärkt. Ja, das mache ich so mal.
Schön. Ja. Ja, das ist wirklich Luxus.
Ja. Ja, das muss natürlich schon passen, so von der Zeit. Ne? Also ich möchte auch nicht mehr so ganz so viele Geburten im Jahr begleiten, sondern auch also noch mehr in dieser beratenden, therapeutischen Funktion da sein. Und ja, das ist halt, wenn man älter wird, sind die Nächte nicht mehr so angenehm.
Ja, und vor allem dieses plötzlich geweckt zu werden, ne? Wenn man dann so plötzlich losstürzen muss. Ja.
Ja. Also deswegen. Das ist okay, aber ich habe teilweise wirklich 40 Geburten im Jahr gehabt und das so viel mag ich jetzt nicht mehr
machen. Ja, und deswegen wollen so viele junge Hebammen das auch nicht mehr machen, ne? Weil das diese Abrufbarkeit, das ist nicht so.
Ja.
Ist nicht so angenehm in dem Beruf.
Ja, und auch viele der nächsten Generationen sind nicht so bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Ne?
Ja, das auch, ja.
Merke ich auch.
Stimmt. Ach, Gibt es noch was, was wir noch nicht gesprochen haben, was du noch gerne sagen möchtest?
Oh, das war so viel. Ich glaube,
das war, ne? War gut.
Ich habe mein Anliegen rübergebracht, hoffe ich. Ja, also was ich den Frauen wirklich gerne auf den Weg geben möchte, so vertraut euch, vertraut eurer Intuition. Guckt mal, wie ihr, wenn ihr schwanger seid, ne, wie seid ihr verbunden mit eurer Weiblichkeit, mit eurer Kraft? Was haben euch da so eure Ahnen mitgegeben oder hinterlassen, was vielleicht auch nicht so gut ist, was es aufzuräumen gilt? Also öffnet euch, seid bereit, da hinzuschauen. Und ja, für die Paare oder die Männer würde ich denen halt auch sagen, ja, und guck mal, was deine Frau für eine Kraft hat, ne, was für eine gute Intuition, und unterstütze sie da drin.
Ja.
Und guck du auch, was bedeutet für dich deine männliche Kraft zu leben? Also erstmal überhaupt dir darüber klar zu werden, was bedeutet es, ein Mann zu sein und in der männlichen Kraft zu sein und wie kann ich das leben? Mhm. Ja, und dann als Vater natürlich auch, ne? Was ist meine Funktion als Mutter, was ist meine Funktion als Vater und was möchte ich da dem Kind mitgeben?
Ja,
was möchte ich rüberbringen?
Ja, und es ist eben auch so, wenn man so eine Geburt erlebt hat zu Hause, das stärkt einen dann wiederum auch. Ne? Das ist eine, das ist so ein für das Selbstgefühl, so wow, das habe ich geschafft alleine. Und ohne, das ist einfach ganz, ganz wertvolles Gefühl.
Ja, auch dass die Männer oft nochmal eine andere Form von Achtung vor ihrer Frau
bekommen.
Ne? Also so eine gesunde Achtung.
Ja. Oder auch genau, nicht nur ich habe das alleine geschafft, sondern auch wir haben das als Paar geschafft. Das ist eben auch, das ist oft so, dass die dann so zusammenwachsen durch dieses Geburtserlebnis. Viel mehr, als man das im Krankenhaus wahrscheinlich könnte.
Mhm.
Gut. Ja. Dann ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Dir für die schönen Fragen, die du gestellt hast.
Ja, ist ja auch mein Herzensthema tatsächlich.
Meins auch, ja.
Gut, dann tschüss.
Vielen Dank und tschüss an alle, die das sehen.